Netkiosk.digital Rückschau.
Auf die Woche mit der laufenden Nummer 27. Am Mikrofon Hans-Christian Spengler. Die Podcast-Woche, sie begann in der Apotheke. Anstatt dort verschiedenfarbige vom Arzt erhaltene Verordnungen gegen Medikamente einzutauschen, kann seit vergangenem Sonnabend das E-Rezept in seiner neuesten Entwicklungsstufe genutzt werden. Wenn man nun bald 55 Jahre und einen Monat alt ist, dann sieht man seinen Hausarzt, in meinem Fall ist es eine Kleingruppe von Medizinern, die in einer Gemeinschaftspraxis tätig sind und sich wundervoll ergänzen, doch recht regelmäßig. Und selbst wenn ich nicht vor Ort vorstellig werde, so sind die Praxis und ich in stetem Kontakt. Denn Medikamente, Sie kennen das Phänomen sicherlich, haben die Neigung, urplötzlich nur noch in Restmengen vorhanden zu sein und spätestens dann muss ich mich in Bewegung setzen. Es ist eigentlich einfach. Entweder ich fülle online eine Rezeptanforderung aus und lasse mir das gewünschte Papier per Post nach Hause kommen oder ich greife, wenn es wirklich dringend ist, zum Telefon und kann dann den Medikamentenberechtigungsschein bei einem kurzen Stell-Dich-Ein in der Praxis abholen. Easy. Es geht allerdings auch schneller und unkomplizierter. Um nicht zu sagen, digitaler. Mit dem E-Rezept. Bislang konnten Patienten sich ein solches in eine App auf ihr Smartphone laden oder einen QR-Code ausdrucken lassen, um dann an die gewünschten Medikamente zu kommen. Kein Erfolgsmodell. Die Nachfrage nach dem Verfahren ist seit seiner Verfügbarkeit sehr gering. Seit dem 1. Juli gibt es nun eine zusätzliche und weniger aufwendige Variante. Der Arzt stellt das E-Rezept aus, es wird auf einem Server hinterlegt. Geht der Patient nun zur Apotheke und lässt dort seine NFC-fähige Gesundheitskarte einlesen, kann die separat gespeicherte Verschreibung abgerufen werden. Bedingung dabei ist, dass ich während des Rezeptabfragevorgangs die Karte des Patienten im Lesegerät befindet. Diese zusätzliche Voraussetzung war aufgrund von Sicherheitsbedenken von Datenschützern als Ergänzung eingeführt worden, um möglichem Missbrauch vorzubeugen. Ob alles wie geplant funktioniert, können Sie bei Ihrer nächsten Rezeptanforderung ausprobieren. Fragen Sie zunächst einmal in Ihrer Apotheke nach, ob schon die notwendigen Software-Updates für das neue Verfahren bei den entsprechenden Geräten dort installiert worden sind. Bis Ende Juli will man diesen Prozess in 80% der Apotheken abgeschlossen haben. Und selbst wenn das der Fall ist, bedenken Sie bitte, in der Fläche ist das System nie umfänglich getestet worden, in den Praxen kann es Probleme beim Erstellen der digitalen Signatur geben. Die Sache hat also Züge des Experimentellen. Zunächst wird das neue System mit gesetzlich Versicherten getestet. Privatpatienten sollen zu einem späteren Zeitpunkt in den Genuss des Verfahrens kommen. und ab 01.01.24 parallel zur verpflichtenden Einführung der elektronischen Patientenakte müssen alle Arztpraxen E-Rezepte anbieten können. Langfristig bietet das E-Rezept die Möglichkeit, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen. Zudem lässt sich eine Menge Papier einsparen. Für Privatpatienten wäre es dann noch wünschenswert, wenn die Einlösung der Verschreibung der privaten Versicherung direkt übermittelt werden würde, damit diese den vom Patienten kreditierten Betrag zeitnah erstatten kann. Zunächst einmal ist jetzt die Einführung des Verfahrens abzuwarten. Stolpersteine wird es genug geben. Und deshalb ist es auch gut, dass die papierenden Varianten ärztlicher Verordnungen vorläufig noch verfügbar und vor allem einlösbar sind. Konsumgüter aus der DDR. Gute Qualität zu günstigen Preisen. So erhältlich allerdings früher nur im Westen. Über die damaligen Produktionsbedingungen wusste man hier bislang wenig. Eine Einladung zur Aufarbeitung von bisher Versäumtem in Today's Day vom Dienstag. Bei Quelle, Bader oder Otto kaufen, das war für die Älteren unter uns der Vorhof zum Online-Shopping in den 70er und 80er, auch noch den 90er Jahren. Stundenlanges Schmökern im jährlich neu erscheinenden Katalog auf der Suche nach einem günstigen und dennoch guten Artikel, den es so im lokalen Handel in einer vergleichbaren Qualität und Ausführung zu diesem Preis nicht gab. Nächster Schritt, Ausfüllen der Bestellpostkarte mit der Artikel- und Kundennummer und dann ab zur Post. Wenn es schneller gehen sollte, konnte man sich auch per Klingeldraht direkt mit der Telefonzentrale des Vollsortimenters seines Herzens verbinden und dort die für den Anruf ausgewählten Konsumwünsche kundtun. Was wir alle wussten, viele Artikel stammten aus der DDR-Produktion und da deren Devisenhunger und Bedarf groß war, konnte man eine nicht geringe Menge von im Sozialismus hergestellten Konsumgütern in den Katalogen der Versandhäuser, durchaus aber auch im stationären Fachhandel, finden und kaufen. Dass diese Waren zum Teil in der DDR gar nicht zu erwerben knapp oder sehr teuer waren, wusste man. Ganz so weit, dass wir deshalb auf die Güter made in GDR verzichteten, ging unsere Solidarität mit den Brüdern und Schwestern im Osten aber dann doch nicht. Noch ein paar wenige Worte zur Qualität. Häufig überdurchschnittlich bis hervorragend. Ich erwarb Ende der 80er Jahre bei Quelle ein Hi-Fi-Set für nur 600 D-Mark, gebaut vom volkseigenen Betrieb RFT, versehen mit dem Markenaufdruck Universum. Im Set ein vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb, ein Full Logic Tape Deck, dazu gab es einen Tuner und einen kraftvoll spielenden Verstärker. An den Komponenten hatte ich wirklich lange Freude. Und auch der RG28, so hieß ein in der DDR hergestelltes Handrührgerät, war von guter Qualität. Doch genug der Nostalgie. Dass es bei der Produktion von den im Westen begehrten Gütern nicht immer zuging, wie man sich das vielleicht vorstellte, berichtete der Spiegel bereits im Juni. Mittlerweile hat der MDR weiter recherchiert. Es geht um die Kameras des Herstellers VEB Pentacon. Sie fanden in der Bundesrepublik großen Anklang und Käufer in Scharen. Zu erwerben waren sie unter anderem bei Otto unter dem Markennamen Praktika. Gefertigt, wie wir nun erfuhren, von Menschen, die nicht freiwillig an der Produktion beteiligt waren. Bekannt wurde, dass Teile der hochwertigen Kameras im Cottbusser Gefängnis in Zwangsarbeit entstanden. Hier waren viele politische Häftlinge untergebracht. Ein großer Teil des Maschinenparks des Herstellerwerkes, mit dem gestanzt wurde, er befand sich gut bewacht genau dort. Dass Gefangene zu dieser Arbeit gezwungen wurden, konnte man bereits 1976 erfahren, als der Branchendienst marktintern darüber berichtete. Die Arbeit an den Stanzen, sie führte häufig aufgrund der scharfkantigen Metallbauteile zu Verletzungen. Einzelne Geschäfte des stationären Fotofachhandels verkauften daraufhin die Geräte zum Teil nicht mehr. Bei Otto bestreitet man, von der Angelegenheit erfahren zu haben. Schwer zu glauben, auch weil im Jahr 1979 ein Interview mit einem ehemaligen Häftling im ZDF gesendet wurde, durch das man über die Umstände der Produktion hätte Kenntnis haben können. Und Otto? Schon nach den ersten Berichten des Spiegels wies man die Anschuldigung, von Häftlingsarbeit gewusst und dennoch von ihr profitiert zu haben, zurück. Da sowohl in Cottbus und Dresden produziert wurde, sei die Wahrscheinlichkeit, dass die verkauften Kameras mit Bauteilen aus Zwangsarbeit versehen gewesen seien, gering. Schwierig. Denn schon wie erwähnt, die meisten Stanzanlagen, 40 von ihnen, sie standen in Cottbus. Nur 10 in Dresden. Das Problem ist zeitlos. Auch bei den Konsumgütern, die wir heute erwerben, kennen wir selten die Historie ihrer Entstehung. Über Kinderarbeit bei der Beschaffung von Lithium, das Bestandteil der allgegenwärtigen Akkus ist, wurde berichtet. Oder von den Arbeitsbedingungen bei chinesischen Konzernen, in denen unsere Smartphones zusammengebaut werden. Auch die deutsche Autoindustrie, die in China produziert, geriet wegen einer möglichen Beschäftigung von zur Zwangsarbeit verpflichteten Uiguren in die Schlagzeilen. Der Konzern schließt so etwas aus. Es gehört sicher auch zur aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte, eine Kultur des genaueren Hinschauens zu etablieren, nachzufragen, kritisch zu bleiben und bei Konsumentscheidungen auch diesen Kontext zu bedenken. Im Nachgang einzuräumen, vor vielen Jahrzehnten etwas grundsätzlich falsch gemacht zu haben und mehr über die Herkunft jetziger Produkte offenzulegen, wäre vielleicht ein guter Ansatz, um Kunden zu halten und zu gewinnen. Den Damen und Herren bei Otto möchte ich empfehlen, über diesen Vorschlag nachzudenken.
Plein, j'ai d'un mauvais mensoyé. Né pour avancer, même dans le noir, on va briller. On a presque tout vu. On n'est plus dans les ways ambiguës. On va tout simplifier. Je t'ai dit, dans le Congo, c'est carré. Ouais. Avec le bon i, on développe, on peut pas yori.
Jamais yori.
J'appelle mes éléments, Cérit, l'ancêtre, Nyokbo, Claude, JC, Lion. Des plein, toujours au charbon. Mentalité dure comme du béton. Nos empreintes, elles seront gravées.
instantané. À pied la nage, on va y arriver. Comme des guerriers, on est gamé. C'est dur ou pas, on va pas lâcher. Qu'il pleuve, qu'il naisse, instantané. À pied la nage, on va y arriver. Comme des guerriers, on est gamé. C'est dur.
Si, dans la tête c'est carré.
Dans la tête c'est carré.
Si le terrain comme Mbappé.
Mbappé.
Petit des babies.
Petit des babies.
J'ai tout donné pour la musique. Je fais pas des gamins. Toujours en Tawala Nussi. Dans la tête c'est carré. Si le terrain comme Mbappé. Comme Mbappé. Mais souvent, tu sais, c'est pas si facile. Plusieurs avant nous ont essayé. Plusieurs tentatives ont échoué. C'est chacun qui écrit son histoire. La note sera écrite en couleur. On s'arme de courage, mais qu'à l'aignan. On la vivra, cette vie, et pas au bouillon.
À pied la nage, on va y arriver. Comme des guerriers, on est gamé. C'est dur ou pas, on va pas lâcher. Qu'il pleuve, qu'il naisse, instantané. À pied la nage, on va y arriver. Comme des guerriers, on est gamé. C'est dur.
Si, dans la tête c'est carré.
Dans la tête c'est carré.
Si le terrain comme Mbappé.
Mbappé.
Petit des babies.
Petit des
babies. J'ai tout donné pour la musique. Je fais pas des gamins. Toujours en Tawala Nussi. Dans la tête c'est carré. Si le terrain comme Mbappé. Comme Mbappé.
C'est carré, carré. Avec les potes on est carré, carré. C'est carré, carré.
Yeah.
Avec les potes on est carré, carré.
Si, dans la tête c'est carré. Si le terrain comme Mbappé. Pas des gamins, toujours en Tawala Nussi. Dans la tête c'est carré, sur le terrain comme Mbappé.
Es war am vergangenen Mittwoch, als wir über Geschenke sprachen. Auf dem Gabentisch lag ein Punkt. Umstritten, vielleicht aber doch legitim, ihn ohne Gegenleistung zuzuerkennen. Mathematik in der Grundschule, weder das Fach noch das gleichnamige Lehrwerk fanden auch nur den Hauch meines Interesses. Final konfrontierte man mich mit der Einführung in die Infinitesimalrechnung. Das war das letzte Mathebuch, das ich besaß. Seltsame Zeichen und Abbildungen enthielt es. Manche davon habe ich farblich umgestaltet, so dass sie fröhlicher wirkten. Schullebenslang hatte ich zu dem Fach, bei dem es um die Einhaltung und das strikte Befolgen von Regeln geht, wo alles korrekt und mit einer Probe zu überprüfen ist, kein Verhältnis. Ach doch, die Rechenkästen mit den bunten Elementen für Mengenlehre, die fand ich ganz ansprechend. Damit konnte man so schöne Muster legen. In der 12. Klasse wählte ich das Fach schließlich ab. Für diese Möglichkeit möchte ich dem Land Niedersachsen noch heute danken. In Rechnungswesen sowie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre verfolgten mich Zahlen, Formeln und Graphen bis zum Abitur. Das allerdings konnte ich herrlich ignorieren. Es stand wenigstens nicht mehr die ungeliebte Fachbezeichnung im Stundenplan. In diesen Tagen in den Schlagzeilen die nachträgliche Anhebung des Ergebnisses der Abiturklausuren in Mathematik um einen Notenpunkt in Mecklenburg-Vorpommern. Und schon stöhnt das Land auf. Stefan Düll, neuer Präsident des Lehrerverbandes, sprach von einer Verzerrung der bundesweiten Vergleichbarkeit der Noten. Aus der Wirtschaft kamen ebenso kritische Stimmen. In der Anwendung der Mathematik im Handwerk müssten Ergebnisse von Berechnungen ja auf jeden Fall richtig sein. Was hatte zur minimalen Anhebung der Note geführt? Die Abiturienten des aktuellen Jahrgangs, sie waren während der Pandemie zeitweise im Fernunterricht gewesen. Zudem sei die Bearbeitungszeit in einer Nachbetrachtung durch Fachleute als nicht ausreichend eingestuft worden. Lahme Entschuldigungen? Ich Finde nicht. Zunächst ein Blick auf die zu geringe Bearbeitungszeit. Sie kann erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis einer Klausur haben. Vielleicht wählt man einen falschen Ansatz und bemerkt es zu spät. Dann ist ein Neuberechnen schwierig. Oder man versteht den Aufgabentext nur mit Mühe, findet vor lauter Eile nicht die benötigten Werte zum Weiterarbeiten. Schüler, die mit der Mathematik hadern, für sie ist die fehlende Arbeitszeit eine Katastrophe. Und dann gibt es noch junge Menschen, die durch einen zu knappen Zeitansatz bedingt die Arbeit einfach hinschmeißen, gerne auch unter lautem Protest. Ich kenne jemanden. Es ist aus meiner Sicht also essentiell, gerade für schwache Schüler, dass bei der Konstruktion der Aufgaben genügend Zeit eingeplant wird, damit es nicht zur Verunsicherung oder gar Panik bei den Prüflingen kommen kann. Corona. Die Pandemie, sie ist doch lange vorbei und die Schüler, sie hatten ausreichend Gelegenheit, im fantastischen Fernunterricht und bei den deshalb schon fast überflüssigen Aufholkursen ihr Wissen zu vertiefen und zu sichern. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es bestand auch die Möglichkeit des Scheiterns. Wie das? Wenn die Anbindung ans Internet und die technische Ausstattung zu Hause nicht ausreichten? Wenn eine Unterstützung durch die Eltern in Ermangelung der benötigten Kenntnisse und fehlender Zeit nicht möglich war? Wenn die Bezahlung von Nachhilfe eine unüberwindbare Finanzierungshürde darstellte? Und wenn die wundervolle pädagogische Haltung mancher Lehrer an den ohnehin eher konservativ ausgerichteten Gymnasien nicht über ein »Das musst du selbst nacharbeiten« hinausging? Sicher für mich ist, dass ich unter diesen Umständen nicht zum Abitur gelangt wäre. In einem Land wie der Bundesrepublik, in der Bildungschancen nach wie vor davon abhängen, in welche Familie man geboren wird, hat die Pandemie sicher nicht zu mehr Bildungsgerechtigkeit geführt. Eher steht zu befürchten, dass Bildung als Eigentum in bestimmten Schichten der Gesellschaft gesichert wurde und, wenn es nach diesen geht, dort besser exklusiv verbleiben soll. Da war noch die Sache mit der Vergleichbarkeit. Als ich 1988 nach einem Umweg das Abitur ablegte, war mir klar, dass es für mich in Bremen einfacher und in Bayern geradezu unmöglich gewesen wäre, den gewünschten Bildungsabschluss zu erlangen. Heute setzt man mehr denn je auf Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit. Aber ein Notenpunkt? Handelt es sich bei dem in Mecklenburg-Vorpommern auf das Ergebnis der Mathematikklausuren aufaddierten Notenpunkt um eine ungeheure Ungerechtigkeit gegenüber allen anderen Abiturienten des Jahrgangs 2023? So ein Punkt, er kann viel ändern, zum Beispiel einen Unterkurs in einen solchen verwandeln, der ins Abitur eingebracht werden kann. Hat das Land Mecklenburg-Vorpommern die Maßnahmen nachvollziehbar begründet? Für mich lautet die Antwort ja. Was mich wirklich freut, die Einsicht auf der Seite der Bildungsanbieter, dass man etwas hätte besser machen können und das Herstellen eines Ausgleichs. So klingt für mich Gerechtigkeit.
rise. Oh, 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 oh. Got my heart, you won't get away with it. Not this time, I think I can handle it. Oh, 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 but I don't say shit.
DIY, das ist ein aktueller Trend, bitte ressourcenschonend und unbedingt nachhaltig. Bei steigenden Energiepreisen Elektrizität selbst zu produzieren, ein Markt mit ungeheurem Wachstumspotenzial. Wie Selbststromen funktioniert und was dabei zu beachten ist, das war das Podcast-Thema am letzten Donnerstag. Eine Republik voller Sonnenliebhaber, so scheint es zumindest. Golem.de meldete gestern, dass sich die Zahl der Balkonkraftwerke seit Beginn des Jahres um fast 137.000 erhöht habe. Klingt beeindruckend, ist es aber noch nicht wirklich. Nur 0,3% des Stromverbrauchs und das bei Mitberücksichtigung der nicht vorschriftsmäßig angemeldeten Systeme werden bei uns durch Stecker-Solargeräte, so die offizielle Bezeichnung dieser technischen Einrichtungen, gedeckt. Schauen wir uns den aktuellen Stand der Dinge an. Die Norddeutschen liegen vorne. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen führen bei der Installation. In den Stadtstaaten des Bundes hingegen sind die kleinen Kraftwerke deutlich weniger gefragt. Ein Blick auf meinen Balkon. Erfüllt er die Voraussetzungen für die Installation einer derartigen Anlage? Sonne jedenfalls ist reichlich vorhanden, annähernd ganztägig dank Südausrichtung. Dann hängt da noch eine übergroße Satellitenschüssel zum Empfang von BBC, ITV und weiteren Sendern aus Großbritannien. Immerhin 50% meiner Gene sind inselaffiner Natur. Hin und wieder stelle ich einen Wäscheständer auf. Ansonsten habe ich für den Balkon keine Verwendung. Ich persönlich mag keine Sonne. Platz ist vorhanden. Dann kann es ja losgehen. Nicht so schnell. Die Elektroleitungen sollten aktuellen Standards entsprechen. Stichwort moderne Sicherungsautomaten. Ich denke, das kann sich ein Fachmann anschauen und mir dann mitteilen, ob alles den Vorschriften entspricht oder etwas in irgendeiner Form nachgebessert werden muss. Das gilt auch für die bereits vorhandene Balkonsteckdose. Hier ist ebenso zu prüfen, ob sie bestimmte technische Anforderungen erfüllt. Schließlich darf auch der Stromzähler nicht rückwärts laufen. Das ist bei modernen digitalen Zählern wohl meist der Fall. Da diese im Hause unlängst installiert worden sind, dürfte damit auch die letzte technische Hürde genommen sein. Nun zum allzu menschlichen. Genau daran hapert es. Und das liegt nicht nur an mir. Ich wohne in einem Haus mit 4 Eigentumswohnungen. Einer der Miteigentümer ist sehr freundlich, hin und wieder unterhalten wir uns kurz. Die anderen beiden kann ich nicht ausstehen, seitdem man mir per Mehrheitsentscheidung den Einbau weiterer moderner Kunststofffenster untersagt hat. Der Unterschied zu den alten Holzfenstern störe die Gesamtansicht des Hauses. Teil einer sogenannten Wohnungseigentümergemeinschaft zu werden, das war eine meiner dümmsten Ideen überhaupt. Warum ich das alles berichte? Wollen Mieter ein Stecker-Solargerät an der Fassade befestigen, benötigen sie die Zustimmung des Vermieters. Doch das allein reicht nicht aus. Auch die Eigentümergemeinschaft muss ihr Einverständnis erklären. Und genau daran scheitere ich hier sicher als Miteigentümer. Das war es dann. Nein, es gibt doch Hoffnung. Das Bundesjustizministerium will Abhilfe schaffen. Ende Mai wurde bekannt, dass man die Installation der Anlagen erleichtern will. In einem entsprechenden Entwurf steht, was gesetzt werden könnte. Mieter und Eigentümer erhielten demnach einen gesetzlichen Anspruch darauf, ein Balkonkraftwerk zu errichten. Gute Nachrichten für alle Interessenten. Bis es soweit ist, gäbe es noch die Option, auf einen sogenannten Solartisch auszuweichen. Ab etwa 800 Euro, ich habe mich schon einmal umgeschaut, sind solche Minikraftwerke auf 4 Beinen erhältlich. Das Schöne, es handelt sich bei diesen Tischen um ein Beispiel fantastischer Multifunktionstechnologie. Sie erzeugen Strom, können aber auch gedeckt und zum gemeinsamen Essen und Miteinandersein verwendet werden. Für den einen oder anderen, der nicht mehr warten möchte, ist das vielleicht eine interessante Alternative. Und wer kann schon behaupten, er habe heute Morgen auf dem Dach eines Kraftwerks gefrühstückt?
I should thank you for that.
I'm okay, but it was a real close call. You went from a walk to a crawl. Never did I become involved. I was panicking, panicking, but hey, I guess that I survived you. And that shit was hard to do. I've had every shade of blues since I met you.
I think that I'm over it, but then I see you out again, laughing with a group of friends. There he is, you're holding hands. Makes me feel and a little bit of radish, so I drink till I can't stand. And you know I won't confront you, even though it's all I wanna do. Probably best to just ignore it, both impossible and true.
I wasn't fine to begin with, walked all those lines to begin with. But you forced me to work on myself because you put me through hell.
Thank you for that.
I'm okay.
Knutschen, Busseln, Küssen, nennen Sie es, wie Sie mögen. Zum Ende der Woche beschäftigte sich Today's Day mit allem rund um die Kollision menschlicher Lippen. Das Verhalten, welches wir hier besprechen, es ist nach einem Studienergebnis von 2015 in nur 46% aller Kulturen in seiner romantischen Form etabliert. Die Menschen in Europa, Asien und im Nahen Osten tun es besonders gerne. Wenn sich die Lippen zweier Menschen zärtlich berühren, dann nennen wir das Küssen, und der internationale Tag dieser für die meisten erfreulichen Form des körperlichen Kontakts, er war gestern, am 6. Juli. Dass hier in Europa schon eine längere Kusspraxis besteht, lässt sich tatsächlich mit Hilfe moderner Medizintechnik nachweisen. Etwa 5000 Jahre ist es her, dass sich der Herpesvirus HSV1 vor allen anderen Varianten dieser Art einen Vorteil verschaffte, der ihn zum dominierenden Erreger für diese Krankheit in unseren Breiten hat werden lassen. Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen legen nahe, dass die Ausbreitung des Küssens auf unserem Kontinent genau dafür verantwortlich war. Aber warum mögen wir die Begegnung mit den Lippen unserer Mitmenschen? Offensichtlich scheint es so zu sein, selbst in Kulturen, in denen öffentlich nicht geküsst wird, dass dieses Verhalten Teil unserer Sexualität ist und in diesem Kontext auch häufig stattfindet. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass das Aufeinanderpressen der Lippen seinen Ursprung in der Mund-zu-Mund-Fütterung vergangener Zeiten haben könnte. Auch der aufrechte Gang könnte verantwortlich für diese Art der Liebkosung sein. Statt direkt unsere Sexualorgane zu sehen und wie Tiere an ihnen zu schnüffeln, bietet sich uns stehenden Zweibeinern im unmittelbaren Sichtfeld die Möglichkeit einer engeren Kontaktaufnahme, rot leuchtende Lippen, die zur Berührung einladen. Und vielleicht erfahren wir dabei, unbewusst, mehr über unser Gegenüber und dessen Tauglichkeit für eine Partnerschaft und, wenn gewünscht, eine spätere Fortpflanzung. Der Status einer Beziehung, auch er kann mit Hilfe des Küssens bzw. des Unterbleibens desselben näher bestimmt werden. Wenn sich die Begegnungen der Lippen in einer Partnerschaft als besondere Ereignisse präsentieren, in der vorher wild oder einfach nur leidenschaftlich geknutscht wurde, dann ist das ein Warnsignal. Und davon haben wir mittlerweile alle gehört. Beim Küssen setzt unser Körper Oxytocin frei. Dabei handelt es sich um ein Glückshormon, mit dessen Hilfe auch Bindungen verstärkt werden. Damit das funktioniert, muss man sich mindestens 20 Sekunden in der unmittelbaren Nähe der Lippen des anderen befinden. Begleitet es leidenschaftlichen Sex, so ist dessen partnerschaftsverstärkende Wirkung wohl noch effektiver. Der internationale Tag des Küssens, er liegt ja nun schon hinter uns. Da der Vorgang offenbar gesund, erheiternd, erfreulich und bindungsstärkend ist, empfehle ich, sofern diese Nebeneffekte erwünscht sind, auch an den verbleibenden 364 Tagen des Jahres nicht in einem kussfreien Zustand zu verharren.
Come on, baby, take a leap of faith.
netkios.digital Rückschau. Am Mikrofon Hans-Christian Spengler.
Yeah. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like three hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy, cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I still be here standing. Never took a loss, and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring. Don't try this, ain't no in between. We go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is targeting practice. Yeah, yeah, yeah. And I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, sub-leg dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh.